Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich insbesondere auf diese Folge, weil sie hat so viel Spaß gemacht, sie aufzunehmen. Sie geht um das Thema Führung, nämlich laute Führung versus leise Führung und warum leise Führung vielleicht sogar ein bisschen mehr Macht hat als laute Führung. Von unserer Disposition aus sind wir darauf geprägt, dass Führung oft laut sein darf, Präsenz zeigen muss, Position beziehen muss, vielleicht auch direktiv ist, was im agilen Raum dann gar nicht mehr so gut funktioniert, wo wir Selbstorganisation wollen, wo wir Verantwortungsübernahme vom gesamten System wollen. Und wir zeigen dir auf anhand von zwei Studien, was du genau tun kannst, um in mehr innere Klarheit zu kommen, in mehr Präsenz zu kommen und in mehr Verbindung zu kommen und warum diese Art der Führung hocheffizient ist im agilen Raum. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und wir freuen uns, dass du uns wieder zuhörst, denn die letzte Folge ist ganz schön lange her, dass wir sie aufgenommen haben. Da waren wir nämlich noch im Südtirol. Auch wenn hier die Folgen so ein bisschen nach und nach ausgespielt worden sind, ist hier schon eine ganze Menge passiert, nämlich eigentlich alles seit Jahresstart und das war eine Menge.
Genau, wir sind schon ordentlich ins Jahr gestartet, durften Kunden begleiten, durften Individuen begleiten auf ihrer Reise in agile Führung. Und warum agile Führung? Weil wir sowohl Scrum Master als Führungspersönlichkeiten ansehen, wie auch Führungspersonen, die wirklich eine disziplinarische Führung haben. Und das dürfen wir natürlich sowohl in unseren Coaching-Mandaten begleiten, wie auch in unseren Ausbildungen. Und eine Frage oder ein Thema kommt immer, immer wieder, egal ob es jetzt ist, dass ich 101-Führungscoaching mache oder Product Owner begleite in mehr Wirkung oder Scrum Master begleite in mehr Wirkung zu kommen, egal ob im Trainingsraum oder in Coaching-Situationen. Sie kommt immer wieder und vielleicht beschäftigt sie sich auch und deswegen nehmen wir diese Folge auf, nämlich das Ding von Führung ist doch eigentlich laut. Und wir kennen, glaube ich, alle diese Personen, die so in den Raum reinpoltern und in Meetings Raum einnehmen und laut sind und sehr viel reden können, ohne viel Aussage. Und by the way, ich kann das auch. Ich bin eher eine sehr präsente Person. Ich bin auch eine Person, die sich die Welt erklären muss. Deswegen muss ich manchmal viel reden. Mittlerweile kann ich dann diesen Disclaimer aber auch vorne weggeben im Sinn von, hey Leute, ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss mir meine Welt erklären, deswegen ich spiegel euch mal, was ich verstanden habe, damit das eben nicht so rüberkommt, als würde ich viel Raum einnehmen, poltern etc. Aber ich hatte das auch schon in meiner Erfahrung sehr dysfunktional von anderen, auch sehr hohen Führungskräften, dass die eben sehr präsent, sehr laut, sehr lautsprecherisch so waren, so, ne? So wie so ein Lautsprecher, der ständig angeht in diesem Raum. Und dadurch auch vieles, was in diesem Raum geschehen wollte, passieren wollte, unterminiert haben. Und das ist immer noch sehr unser Bild von Führung. Und oft kommt diese Frage auf von, das bin ich aber nicht. Wie kann ich das denn werden? Und diese Podcast-Folge geht darum, warum du das eben nicht werden musst und was du stattdessen tun kannst, was vielleicht viel mehr mit deinen Werten, mit deinem Sein, mit deiner Persönlichkeit, mit dem, was du eben bist, einhergeht. Und das soll nicht heißen, dass Lautsein schlecht ist. Also mein Lautsein ist auch gut und es trägt auch zur Wirkung. Es darf aber authentisch sein. Aber auch leise Führungskräfte haben unglaublich viel Wirkung. Und ich glaube, die Mechanismen, egal ob du laut oder leise bist, sind die gleichen. Und deswegen dürfen wir die Mechanismen, die hinter guter Führung stehen, verstehen und anwenden. Und mein super Gegenpol ist Kai.
Hallo.
Genau. Ihr merkt ja auch in diesem Podcast, ne? Also ich quatsche und Kai sagt dann die klugen zwei Sätze, die es auch noch braucht.
Wenn wir wahrscheinlich eine statistische Redeanalyse machen würden über alle Podcast-Folgen, könnte ich mir vorstellen, dass Jasmin zwei Drittel des Gesprächsanteils hier drin hat. Und ist das schlimm? Ist einfach ein anderer Stil. Und die Frage ist eher, bin ich reflektiert genug, um zu erkennen, wo ich meinem Team Raum lassen muss, meinen Kollegen Raum lassen muss? Denn manchmal, wenn ich das sehr unreflektiert bin, sehr viel Raum einnehme, sehr laut bin da drin, weil ich eben so ticke, dann kann das dazu führen, dass andere sich zurückziehen und sich diesen Raum gar nicht mehr nehmen, weil ich den ja dann ständig einnehme. Und bei mir ist es eher andersrum. Ich beobachte sehr viel, hab eine intentionale Haltung gegenüber den Dingen und bringe dann sehr bewusst Dinge vor, die dann auch den weiteren Verlauf von einem Meeting, von einem Prozess beeinflussen, und zwar sehr mit einer klaren Absicht dahinter. Das heißt jetzt nicht jedes Mal, dass dann immer das passiert, was ich will, ja, dafür ist es irgendwie einfach, ja, komplexe Dynamik, soziales System und so weiter. Und umso mehr Klarheit ich in der Intention habe, umso eher funktioniert das. Und dieses alte Bild von, für mich zumindest ein altes Bild, du stellst dir dann halt so den Alpha-Mann, den Silberrücken irgendwie vor, der dann einfach auf die Brust trommelt und ganz laut das alles kann und diesen Raum ganz automatisch irgendwie und alle gucken. Ja, das ist natürlich was, was in Kinofilmen vorkommt, was man auch manchmal in echten Menschen irgendwo sieht. Aber die Frage ist doch, wie komme ich an die Wirkung als Führungskraft, die ich brauche? Und abgesehen von zugeschriebener oder auch lateraler Führung, die ich ja oft habe in Bezug auf Teams, ich habe meistens keine disziplinarische Führung gegenüber den Menschen, bin ich darauf angewiesen, dass ich wirken kann, nur durch meine sprachlichen, körpersprachlichen Interventionen gegenüber den Menschen.
Und diese sprachlichen und körpersprachlichen Interventionen, die kannst du natürlich lernen, ne? Also man kann Dinge lernen, die eher förderlich sind und eher nicht so förderlich sind. Da gibt es mittlerweile auch ganz viel Forschung zu, was wir in Körpersprache beachten dürfen, damit wir mehr wirken. Aber all diese Dinge funktionieren leider nicht oder wirken sehr manipulativ. Und das kriegt das Gegenüber wirklich mit, wenn wir das aus dem Kopf rausmachen und nicht das dahinter klar haben. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist. Kai wird es gleich wissen, von wem es ist. Aber die Haltung des Intervenierenden bestimmt die Wirkung der Intervention. Das ist etwas, was wir in unserer Agile-Coach-Ausbildung immer wieder, da kommen wir immer wieder drauf zurück, weil diese Haltungsarbeit, die Klarheit dahinter, die ist so unglaublich wichtig. Und das ist dein Führungsinstrument Nummer eins. Klarheit darüber zu haben, was du gerade brauchst, was du willst, wofür du stehst. Und ob du Agile Coach bist, der ein soziales System kreiert, oder ob du Führungskraft bist, die das Ganze drumherum aufrechterhält, damit das Team wirken kann, in die Wirkung kommen kannst, oder ob du Product Owner bist, der oder die ein Produkt voranbringen will. Ich stelle immer wieder fest, Leute nehmen sich nicht genug Zeit, um an ihrer Haltung und an der Klarheit zu arbeiten, was braucht's jetzt als nächster Schritt. Mich mit eingenommen, weil manchmal bin ich dann so im Tun, dass ich links, rechts, oben, unten, und dann sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das sind die Situationen, wo mir eine Supervision einfach gut tut. Wo mir mein Team gut tut, das sagt, Jasmin, du bist gerade irgendwie super busy und du motzt rum und irgendwie, was ist denn los, wollen wir eine Supervision machen? Huh, ja. Und das ist da, wo ich meine ganzen Coaching-Tools raushole, auch mit den Leuten, die ich begleite. Und diese Coaching-Tools sind immer dazu da, eigentlich Klarheit zu generieren. Was ist der nächste Schritt?
Das ist mega. Ich fühle mich gerade mega lustig erinnert an eine Zeit vor uns. Ich habe mal, da war gerade irgendwie meine Beziehung irgendwie komplett hinüber, und dann habe ich mal so ein Flirt-Coaching mitgemacht. Und ich erinnere mich noch an eine Übung, da ging es dann drum, also es waren natürlich nur Männer anwesend, klar, alle irgendwie so heartbroken und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann ging es drum, dass man einen Flur entlang schreitet und geht wie ein Alpha-Mann. Das ist so richtig lustig. Und dann ist halt jeder diesen Flur lang gegangen, dann mussten die anderen irgendwie Feedback dazu geben, so wie wirkt das oder sowas. Und das ist natürlich total zum Schießen eigentlich mit ein bisschen Abstand betrachtet. So dieses Fake it till you make it. Ja, du versuchst dann irgendwie so wie man zu werden, der du eigentlich nicht bist. Und ich glaube, das ist eigentlich so deswegen, und das spürt natürlich auch dann irgendwie die Frau, das Gegenüber spürt dann einfach, ja, so, ne? Dass das irgendwie gefaked ist. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Du kannst auch so körpersprachlich dann gewisse Sachen irgendwie machen. Und das auch, ich habe mal irgendwann so ein Präsentationsseminar besucht und dann habe ich irgendwie gefühlt 5 Wochen lang einfach mit den Händen irgendwie wie so ein Italiener irgendwie ganz massiv irgendwie artikuliert. Und wer mich kennt, weiß, das bin mittlerweile vielleicht irgendwie ich, aber damals war ich es auf jeden Fall nicht. Und das wirkt dann immer total künstlich und aufgesetzt. Von Anfang an, alle sind irgendwie total irritiert, bis du irgendwie merkst, du wirst das dann auch selber und machst das dann einfach so, weil du das bist. Und das ist dann irgendwie der Punkt, wenn du das selber klar hast, wenn du intentional bist und dich selbst darin gefunden hast, dann passieren diese Dinge ja von alleine. Ja, vielleicht musst du die eine Weile lang mal üben, damit du einen neuen Zugang dazu kriegst, zu diesem Verhaltensfenster, was möglich ist. Aber erst wenn du das geworden bist, ist es halt auch irgendwie stimmig.
Und wir haben noch 2 Studien mitgebracht für dich. Und zwar gibt es eine Studie von Bones und Flynn. Und die ist schon aus 2013. Also, ne, das ist so ein Oldie but Goldie. Aber die Studie besagt, dass Menschen ihre Wirkung sehr unterschätzen. Und dass das oft dazu führt, dass stillere Personen, die eigentlich durchaus in Führung gehen könnten und was zu sagen haben, sich zurückhalten, weil sie das Gefühl haben, dass sie zu wenig zu sagen haben, zu wenig wirken, dass die Dinge, die sie tun, zu wenig sind. Und der Punkt ist an Führung, es ist oft nicht so wichtig, was du sagst, sondern wie du sagst, mit welcher Haltung und mit welcher Klarheit du das sagst. Und stille Personen haben einfach mehr Zeit zum Nachdenken, weil sie weniger laut sind, weil sie weniger Zeit darauf verschwenden, präsent zu sein. Des Präsentseins willen. Und wenn du also deine Intention klar hast, wenn du die Zeit dafür genommen hast, was ist der nächste Schritt, was ist wichtig, was braucht's in diesem Team gerade, dann darfst du auch für dich anerkennen, dass du vielleicht auch schon ganz viele Dinge tust, die Wirkung zeigen. Und diese Dinge, das sind oft die kleinen Dinge und wir unterschätzen, also es ist wirklich bewiesen, wir unterschätzen diese kleinen Dinge, die wir tun. Und deswegen ganz oft in so Trainings oder so, wenn wir Inhouse-Trainings geben, ne, meistens ist es ein Scrum-Master-Kurs, weil wir sagen, hey, uns ist total klar, dass keine 16 Leute Scrum-Master werden bei euch. Letztens hatten wir ein Startup da, glaube ich 13 Leute, war uns total bewusst, die werden nicht Scrum-Master, aber in der 3-tägigen Scrum-Master-Reise.
Mastering Scrum.
Mastering Scrum. Also es ist eigentlich grundsätzlich Mastering Scrum. Du bist danach nicht ein geiler Scrum-Master nach einem 3-Tageskurs. Also nach meinem Scrum-Master-Kurs war ich den verschissensten Scrum-Master ever, weil ich war halt eine Azubine, ne? Also ich habe gerade mal 3 Tage lang irgendwas gelernt und ich hatte keinen Plan und keinen Schnall, was ich tue. Aber ich hatte wenigstens einen Schnall, wie Scrum geht. Das war mein Vorteil in dieser Firma. Niemand anders hatte das. War schon mal gut. Naja, nichtsdestotrotz, wir beobachten oft Leute da drin und das ist auch ein bisschen so Assessment. Ne? Also wer könnte diese Scrum Master Rolle einnehmen, weil er oder sie diese Führungsverhalten schon zeigt. Und da sind ganz viele Leute total erstaunt, wenn wir sagen, wir glauben, diese Person könnte das. Und diese Person sagen dann immer, aber ich bin doch gar nicht der Lauteste im Raum, ich habe nicht die besten Ideen. Nicht, ne? Aber die zeigen ganz andere Führungsverhalten, wo wir einfach wissen, die können Systeme beeinflussen, die können Systeme gestalten. Wenn wir denen mehr Raum geben und sie fördern, dann werden die sehr, sehr viel Gutes bewirken in diesem System. Und was diese Menschen tun, das sind 3 Dinge, die Bones und Flynn rausgefunden haben, die einfach unglaublich wichtig und wirkungsvoll sind. Zum einen zeigen sie soziale Zugewandtheit. Und das ist etwas, was wir üben können. Das heißt, sie sind nicht so sehr beschäftigt mit sich selber, ihrer Innenwelt, ihre Ideen und zu antworten. Die hören nicht zu, damit sie eine geile Antwort finden. Das, was wir eben von diesen lauten Führungskräften gewohnt sind. Sondern die hören zu, um zu verstehen, wo kommt der andere her.
Das ist ja auch so Stephen Covey, ne? Seek first to understand, then to be understood. Und damit man in so einem Modus ist von, ich kann erstmal da ganz proaktiv zuhören und mir die Welt des anderen anschauen, darf ich an mir gearbeitet haben. Ansonsten habe ich vielleicht das Bedürfnis, immer jetzt Recht zu haben oder zu erwidern oder die Diskussion im Keim zu ersticken und so weiter. Insofern hat das viel mit der eigenen inneren Intention zu tun. Und da arbeiten wir natürlich auch mit Menschen in unseren Leadership-Ausbildungen zum Beispiel dran.
Also diese Personen zeigen eine sehr starke Präsenz, nicht im Sinn von Lautstärke, sondern im Sinn von ein Nicken, wenn jemand was sagt. Die Personen nehmen wahr, wenn jemand eine kleine Regung hatte, aber sich nicht traut auszusprechen, dann nehmen die Leute auf. Diese Personen, die reformulieren Dinge ganz oft einfach so aus der Intuition raus, nicht weil sie aktives Zuhören gelernt haben und das mechanisch machen, sondern weil sie dann einfach sagen, okay, jetzt nochmal, damit wir alle Punkte verstehen. Der Peter hat gesagt das und dieser Punkt verstehe ich so und die Annette hat bla 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 und den Punkt verstehe ich so. Sind wir gerade am richtigen Ding? Also diese Personen facilitieren einfach aus sich heraus, weil sie merken, dass dieses Gruppengefüge wichtig ist. Sie geben den Menschen um sich herum das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Und das braucht natürlich, und da kommen wir mit dieser Führungskonkurrenz in Dings, das braucht natürlich ein großes Zurücknehmen des eigenen Egos. Das braucht eine Standfestigkeit im Sinn von, ich setze mich in den Dienst dieser Gruppe, dieses Teams. Und nicht, ich bin hier drin, damit ich möglichst laut, möglichst präsent bin. Und das gibt einem natürlich dann oft ein gutes Gefühl, weil Leute nicken, weil Leute zustimmen etc. Sondern die setzen sich in Dienst dieser Gruppe und werden von der Gruppe durchaus auch als Führungspersönlichkeiten wahrgenommen. Viel mehr als die Lauten, aber unser Bild ist einfach noch anders.
Und den Mindset-Fehler, den Führungskräfte da und Führende da oft machen, ist entsprechend, dass ich die Gruppe irgendwo hinbringen will. Also, dass ich eine klare Vorstellung habe von dem Ergebnispunkt, der entstehen soll. Und da eine Offenheit, ein Vertrauen rein zu entwickeln, dass das, was entstehen will, auch entstehen darf und wir als Organisation oder als Team damit umgehen können, ist eben auch etwas, was erstmal gelernt werden darf im Leben, dieses Vertrauen da reinzubringen, dass das schon gut ist, was da entstehen wird und dass das ist, was auch jetzt gerade entstehen muss und ich das nicht in eine andere Richtung zwängen kann, weil ansonsten ich vielleicht den Konsens in eine bestimmte Richtung, die ich mir vorstelle, erwirke, der aber nicht getragen sein wird. Das heißt, hintenrum gehen die Leute in der Kaffeeküche und sagen dann, ja, aber das ist doch, naja, okay, da haben jetzt alle zugestimmt, aber wenn du auch ganz ehrlich bist, das wird doch eh nie funktionieren und so weiter. Das heißt, an anderer Stelle entweicht das dann wieder, wenn das nicht real und authentisch das ist, was gebraucht wird, sondern jetzt alle da nur dem Stärksten oder dem Lautesten oder so gefolgt sind.
Eine zweite Sache, die ganz oft unterschätzt wird, ist, wie oft Bitten eigentlich nachgekommen wird. Also Menschen, die diese Art der Führung schon inhärent haben, positionieren Bitten sehr klar und präzise und reden zum Beispiel nicht im Konjunktiv, sondern sagen, ich wünsche mir, dass Folgendes geschieht. Das sind zumindest bei uns, unsere Kinder, sehr, sehr große Lehrmeister. Ich bin extrem gut im Konjunktiv reden und ich bin auch extrem gut darin, Ansagen als Fragen zu formulieren. Und wenn ich das natürlich tue, dann sagen meine Kinder auch nein. Also ich kann sowas sagen wie zu unserem Dreijährigen, du, wollen wir uns jetzt mal die Schuhe anziehen, dann können wir auf den Spielplatz gehen. Und dann sagt er, nö. Weil er keinen Bock hat, Schuhe anzuziehen. Er kann durchaus Bock haben, auf den Spielplatz zu gehen, aber Schuhe anziehen will er natürlich nicht. Da darf ich lernen, das umzuformulieren, zu sagen, hey, ich würde jetzt gern mit dir auf den Spielplatz gehen, ziehen wir uns dafür die Schuhe an. Bitte. Und dann macht das nämlich. Das ist total lustig, was für einen krassen Unterschied das macht. Und dadurch, dass wir Menschen diesen Bias haben, von meiner Bitte wird eh nicht standgegeben, formulieren wir den dann da ganz oft im Konjunktiv und dann wird der auch nicht, also dann wird das auch nicht gemacht. Aber wieder, die Intention des Intervenierenden bestimmt die Wirkung. Wenn ich eine sehr klare Intention habe und diese Bitte klar und präzise formuliere, also in sprachlicher Klarheit, dann wird das geschehen oder es führt zu einer guten und fruchtbaren Diskussion. Das ist etwas, was stille Führungskräfte eigentlich sehr gut können, ist zu sagen, hey, ich stehe für das und das, deswegen ist mir das wichtig. Ich hatte letztens eine Führungskraft in einem Unternehmen, wo es einfach gerade sehr schwierig ist, weil viel Unklarheit herrscht, der einfach gesagt hat, guckt mal, ich weiß, diese Firma ist nicht gut mit Commitment, aber ich stehe dafür, dass ich liefere, was ich vorausgesagt habe. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir die Ziele so formulieren, dass wir davon überzeugt sind, sie erreichen zu können. Und mir ist es auch wichtig, dass das, was wir kommunizieren, dann auch liefern. Und das führt wirklich auch dazu, dass dieses Team extrem gut liefert. Das hat nicht dazu geführt, lustigerweise, dass das Team jetzt die Ziele kleiner formuliert hat. Sie sind immer noch sehr ambitioniert, aber es führt dazu, dass das Team liefert, dass das Team Hindernisse sehr früh kommuniziert und dass das Team Hindernisse auch sehr schnell aus dem Weg räumt. Einfach durch diese Klarheit dieser Führungskraft, die gesagt hat, ich möchte in dieser Firma dafür stehen, dass mein Team liefert, was es zugesagt hat. Das ist mir sehr wichtig. Bitte lasst uns das gemeinsam machen. Und dieses Team folgt. Das ist eine Prämisse in diesem Team-Commitment, war nie wieder ein Thema.
Kleines persönliches Beispiel aus der Praxis. Natürlich gewöhnt sich dein Umfeld an deinen Führungsstil. Das heißt, wenn du da jetzt was anderes versuchst, dann braucht das eine Weile, bis sich Leute daran gewöhnen. Zum Beispiel, ich führe auch total gerne unsere große Tochter über Fragen. So, weil ich finde das sehr höflich und so diesen Selbstentdeckungsprozess finde ich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich manchmal Situationen, in denen eine sehr direktive Führung auch total nützlich ist, die aber dann, wenn die nicht gewöhnt ist, irgendwie auch nicht so richtig, richtig gut funktioniert. Also, kleines Beispiel. Wir haben so einen Materialrollwagen und den kann man zusammenklappen. Und so kurz vor Weihnachten war irgendwie wieder die Hölle los bei uns. Und ich habe den irgendwie falsch zusammengeklappt, sodass dann irgendwie einer der Bügel runter mit so Schwung runtergegangen ist und der hat meinen Finger eingeklemmt. Und der hat den auch gebrochen, also das habe ich nachher dann rausgefunden, durchgebrochen. Ich wusste in dem Moment, das tat Schweine weh. Mein Finger war da drin, ich krieg den auch alleine nicht raus, weil das so einen Schnappmechanismus hat. Die große Tochter saß vorne schon im Auto, die war schon eingestiegen. Und dann habe ich gerufen, Kind, komm her, ne? Ich brauche deine Hilfe. Und die fand das irgendwie total ulkig und lustig. Hat das irgendwie gar nicht gecheckt, weil ich sonst immer sehr, sehr freiheitlich sozusagen führe und da oft auch Spielraum ist sozusagen, jetzt was zu tun oder nicht zu tun. Wir haben das dann nachher nochmal so reflektiv irgendwie bearbeitet, dass das wirklich ernst gemeint, weil ich das jetzt auch irgendwie brauchte. Und die kam dann auch wahrscheinlich gefühlt nach 30 Sekunden war sie dann ja auch da. In dem Moment durch den Schmerz hat sich das wahrscheinlich viel länger angefühlt. Aber dieses, wie ich mit dem Umfeld interagiere, die Menschen gewöhnen sich ja dann daran, dass da Spielraum ist, ne? Das mache ich bei unserem Kleinen, der oft habe ich Spielraum und Ruhe im Nachmittag, den holen wir ja meistens um 16 Uhr und dann höre ich auf zu arbeiten. Das heißt, dann habe ich diesen Raum für ihn auch dann nochmal stehen zu bleiben, ein paar Hummeln beim Fliegen zuzugucken und so. Und der weiß das schon bei mir, dass es sehr oft Räume gibt, die er selbst erkunden darf. Deswegen ist, wenn ich den dann jetzt gerade jetzt zum Einsteigen bringen will, ist das manchmal eine Herausforderung, weil er diese Form dieser jetzt sehr kurzen Fenster für sich zum Umschalten bei mir so gar nicht kennt. Und das funktioniert bei Jasmin anders, weil die den anders führt.
Eine zweite Studie, die ich mitgebracht habe, für diese leise Führung. Führung beginnt in Verbindung. Und da ist Gottman ein sehr spannender Mensch zum Explorieren, ein sehr spannender Forscher. Gottman hat vor allem Beziehungen erforscht. Wir haben, glaube ich, schon ab und zu über Gottman geredet in diesem Podcast. Gottman sagt auch, er kann ein Paar beobachten für 10 Sekunden oder so, also wirklich brutal kurz. Nee, nicht 10 Sekunden.
Nee, der muss sich schon ein bisschen hören.
3 Minuten oder irgend sowas. Also, aber wirklich brutal kurz irgendwie. Er kann ein paar sehr, sehr kurz beobachten und weiß, ob sie zusammenbleiben oder nicht. Und das Erschreckende ist, man hat Studien dazu durchgeführt, er hat fast immer recht. Und Was er beobachtet, ist nicht, was sie verbal sagen. Er beobachtet, wie sie miteinander interagieren in Bezug auf, was er Bits nennt. Und diese Bits haben wir nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern wir haben sie in jeglichen Beziehungen, wo wir sind. Und diese Bits sind kleine Mikrointeraktionen, die wir miteinander haben, die Verbindung schaffen, die Vertrauen schaffen. Und leise führende Menschen sind extrem gut, diese Bits wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Was kann also ein Bit sein? Ein Bit kann ein Augenkontakt sein. Also Menschen nehmen wahr, wenn sie angeguckt werden und gucken den anderen ganz explizit an, gucken in die Augen, lächeln. Oder ein Bit kann auch sein, ein Reagieren auf ein Gespräch, auf ein Angebot. Selbst wenn es gerade vielleicht nicht passt oder man sauer auf die andere Person ist. Also bei Ehepaaren sieht man das sehr klar. Dieses zum Beispiel, wenn sie gerade ein Gespräch geführt haben, das konfliktär ist, wo sie verschiedene Meinungen haben, dann macht der eine oder andere Partner meistens einen Schritt auf den Partner zu, indem er irgendwas zeigt, was gerade nichts mit der Situation zu tun hat. Zum Beispiel, boah, guck mal, das ist eine schöne Blume. Und auf das Bit reagieren wäre, wenn der Partner dann sagt, oh ja, ich mag Sonnenblumen. Oder, oh ja, erinnerst du dich daran, an der Hochzeit von deiner Schwester hat es eine so schöne Sonnenblumendekoration. Also dieses Reagieren auf das Bit, das hingeworfen wird als Versöhnung, die nicht direkt natürlich mit dem Streit oder dem Konflikt zu tun hatte.
Oder auch ein sehr schönes, modernes Bit. Im Gespräch legt dein Gegenüber das Handy endlich aus der Hand und guckt dich an, während du mit dem Menschen redest. Das ist wahrscheinlich schon mehr ein Byte mittlerweile, also so 8-Bit oder so, ne? So, dann kriegst du direkt genau den vollen Kontakt entsprechend hin. Ja, und auf dieser Ebene gibt es eben einen sehr subtil laufenden Austausch, der beobachtet werden kann und den man sich auch schulen kann. Und klar, wir arbeiten ja viel mit Menschengruppen und dieser Schweifblick, den du dann irgendwann hast als Facilitator, einfach immer wieder wahrzunehmen, wo laufen hier welche Bits, in welche Richtung, helfen dabei wahrzunehmen, was da ist und das eventuell dann auch zu externalisieren, um damit zu arbeiten. Also sowas zu sagen wie, ich habe hier gerade viel Zustimmung im Raum gesehen. Die hat ja keiner ausgesprochen, aber da haben dann vielleicht 4, 5 Bits flogen dann gleichzeitig irgendwie, um das nochmal in den Raum zu heben, hilft entsprechend, ist auch eine Form der leisen Wahrnehmung und auch leisen Führung.
Um diese Folge für dich einmal abzurunden, also was braucht Führung, was macht Führung wirklich aus, was macht für uns Leadership aus, dass es nicht Position beziehen, es ist nicht laut werden, sondern es ist Präsenz zeigen und in Verbindung sein. Was braucht es dafür? Es braucht eine Intention, die du dir setzt vor jedem Meeting, vor jeder Woche, vor jedem Sprint, vor jedem Quartal. Also das kannst du vom Großen ins Kleine denken, von Kleinen ins Großen denken. Du brauchst immer eine innere Haltung, eine Intention und die drückt sich dann in nonverbaler Klarheit aus, in deiner Körperhaltung, in deiner Stimme, in deiner Präsenz. Sehr effiziente Führungskräfte benutzen die Sprache der Verantwortung. Das heißt, sie sagen, was sie wollen. Sie sagen, was sie brauchen. Sie sagen, wofür sie stehen. Sie trauen sich, das zu tun. Auch das entsteht natürlich mit der Intention, die man reinbringt und mit der Verantwortung, die man dann für diesen Raum einnimmt. Und sie setzen Grenzen ohne Härte. Das heißt, sie sprechen Bitten aus, sind da drin aber nicht im Konjunktiv und nicht fluffy unterwegs, sondern setzen die auch wieder aus einer inneren Klarheit heraus. Was ich mit unseren Führungskräften ganz oft erarbeite, ist, was ich sehe, was ich brauche, wofür ich stehen will. So als Conversation Starter, als Satzstarter, das fühlt sich vielleicht am Anfang komisch an, aber zum einen dieses Widerspiegeln. Was sehe ich gerade? Was beobachte ich? Ich beobachte, oder was ich wahrgenommen habe, ist, dass wir die letzten 2 Sprints das Sprintziel nicht erreicht haben und sehr diffus unterwegs war. Was ich von euch brauche, ist ein Gespräch darüber, wo das herkommen könnte und wie wir mehr fokussiert arbeiten können. Ich möchte dafür stehen, dass wir fokussiert wirklichen Impact erreichen. Und ich glaube, so wie wir gerade unterwegs sind, tun wir das nicht. Und dann folgt das System in den allermeisten Fällen, weil wir dann die Einladung haben, zusammen zu explorieren, woran es liegt. Das heißt, wir haben diese Grenze gesetzt. Hey, ich will dafür stehen, dass wir wirklich Impact erreichen. Das ist mir wichtig. Das System, das Team versteht auch, was ist die Beobachtung dahinter, was ist die Implikation. Und wir können über Missverständnisse etc., wir können dann über ganz viel anfangen zu sprechen. Das ist nicht eine laute Positionierung, eine laute Meinung, eine laute Lösung, sondern da ist ganz, ganz viel Präsenz drin. Und dazu brauchen wir aber natürlich die Verbindung, das heißt dieses Reagieren auf die Bits, das Wahrnehmen, was im Raum ist, diese innere, klare Präsenz und das Wahrnehmen dieses Raumes. Drei Reflexionsfragen, die du dir stellen kannst, wenn du möchtest. Du kannst mal ganz bewusst reflektieren. Was im Verhalten deiner Teammitglieder ist so ein Bit? Und wie reagierst du auf diese Bits? Also ganz oft dürfen wir uns vor Augen führen, welches Teammitglied sendet welche Bits aus? Und wie reagiere ich drauf? Auf welche Bits spreche ich vielleicht besser an oder weniger gut an, weil die mir präsenter sind, weil ich sie mehr verstehe? Bei welchem Teammitglied verstehe ich diese Bits nicht? Zweite Frage, die du mitnehmen darfst, wenn du möchtest. Wann hast du zum letzten Mal bewusst nicht gesprochen, sondern Präsenz gezeigt? Und was hat das bewirkt? Das ist eine Frage für so Personen wie mich. Relevant für so Personen wie Kai vielleicht weniger relevant, weil der das schon sehr internalisiert hat. Und die dritte Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, was sehen andere von dir, was du selber vielleicht unterschätzt und welche Wirkung hat das? Da darfst du, wenn du magst, auch ins Gespräch gehen mit deinen Teammitgliedern, mit deiner Führungskraft etc. Jedes Mal, wenn ich das mache, bin ich total erstaunt darüber und gehe unglaublich bestärkt aus solchen Situationen raus. Gerade wenn du eine Person bist, die sich tendenziell ein bisschen unterschätzt, dann tun solche Gespräche einfach unglaublich gut. Wenn du eine Person bist, die sich eher ein bisschen überschätzt, dann hilft es dir, in mehr Kongruenz, in mehr Alignment mit dir selber zu kommen und auch da deine Führungsfähigkeit einfach zu stärken. Aus der Führungsforschung wissen wir, hocheffiziente Führungskräfte holen sich einfach unglaublich viel mehr Feedback ein als nicht so effiziente Führungskräfte. Das braucht ein bisschen Mut, aber in meiner Erfahrung tut das unglaublich gut, sich da immer wieder Feedback einzuholen, zu sagen, hey, was siehst du in mir, was ich selber vielleicht nicht sehe?
Wenn du mit uns zusammen, mit unserer Erfahrung aus den 18 Jahren Agile entsprechend arbeiten möchtest, an deiner intentionalen Klarheit, an deiner Methodik, an deiner Wirkung, egal ob du leise oder laut führst, dann freuen wir uns sehr, wenn du dich in ein Erstgespräch mit uns einbuchst und wir gucken, wie wir dich am besten unterstützen können mit all den Möglichkeiten, die wir hier an Bord haben.